Respect.
Zukunftsorientierte Rechtsberatung. Wir werfen heute einen juristischen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, euch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Zum heutigen Thema rede ich natürlich nicht alleine, auch heute habe ich wieder einen Gast eingeladen und das ist diesmal Dr. Döner Jalzin von CMS. Hallo Döner, freut mich, dass du heute da bist.
Hallo, servus.
CMS, vielleicht für die, die es noch gar nicht kennen.
Ja,
gerne. Erzähl uns doch mal ein bisschen über eure Rechtsanwaltskanzlei. Wer seid ihr, was macht ihr? Mhm. Einfach ein paar Infos, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen Bescheid wissen.
Mhm. Sehr gerne. Bitte unterbrech mich, wenn ich zu lange rede, weil darüber kann ich ewig natürlich schwadronieren. Also, CMS ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Wir sind vertreten in 50 Ländern, ja, mit über 90 Standorten. Das ist tatsächlich ein sehr großes Netzwerk, ja, das zu mobilisieren auch gar nicht so einfach ist, gerade auch bei derartigen Themen. Aber wir kommen noch dazu. Was macht eine Wirtschaftskanzlei? Einfacher ist es dir zu erklären, was wir nicht tun. Ja, wir beraten grundsätzlich nicht im Strafrecht, ja, mit gewissen Ausnahmen. Und wir sind auch jetzt nicht die Familienrechtsexperten. Abgesehen davon bieten wir Beratung in allen Belangen an, die für ein Unternehmen wichtig sind. Selbst, wir haben sogar eine Private Clients Gruppe, die auch sozusagen in Bereichen wie Erbrecht und so weiter berät. Also das ist, was wir tun, und da kommt jetzt noch der Schwerpunkt nachhaltige Beratung oder Nachhaltigkeitsberatung dazu.
Jetzt natürlich dieser Schwerpunkt Nachhaltigkeitsberatung. Ja. Es wird ja auch immer Nachhaltigkeit mehr zum Business Case. Das ist dann doch so ein bisschen auch ein Wirtschaftsfaktor, den Unternehmen haben. Ja. Worauf habt ihr euch spezialisiert oder warum habt ihr euch auch gesagt, dieses Thema ist wichtig, dass wir das auch mit einbeziehen in unsere Unternehmenskultur, in eurem täglichen Arbeiten?
Ja, also das klingt vielleicht manchmal abgedroschen, aber wir sehen uns tatsächlich so. Wir sehen uns als Trusted Advisor und nicht als Legal Advisor. Mhm. Ja, das ist auch etwas, was wir unserer jungen Generation mitgeben. Wir wollen sozusagen mit eingewoben sein in die Strategie. Recht muss dort eine wirklich klare Kernkompetenz sein. Ja, um das Unternehmen richtig auszurichten. Deswegen haben wir schon vor Jahren gesagt, ja, so wie wir quasi auch oft in der ersten Reihe stehen, wenn neue Regularien, neue sozusagen Risiken, neue Transformationen anstehen, haben wir gesagt, wird Nachhaltigkeit ein großes Thema für weltweit, ja, und für die gesamte Wirtschaft. Deswegen haben wir gesagt, möchten wir uns frühzeitig auf das Thema sozusagen spezialisieren und einen Fokus darauf setzen. Und so begann eigentlich die Reise, ja, dass wir gesagt haben, was bedeutet das eigentlich für ein Unternehmen konkret? Und da haben wir uns ganz genau angesehen, was bedeutet das für uns, ja, um den Mandanten zu verstehen, um die Person zu verstehen, die du berätst, musst du wissen, was diese Person an Herausforderungen hat. Natürlich sind wir kein Unternehmen der Industrie. Ja. Klar haben andere Sektoren und andere Bereiche andere Herausforderungen, aber nichtsdestotrotz, wie setzt man eine Nachhaltigkeitsstrategie für das eigene Unternehmen auf? Das war der erste Schritt, den wir tatsächlich gemacht haben. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, zuerst mit der Beratungsexpertise in den Markt zu gehen, sondern wirklich zuerst unsere eigene Verantwortung zu verstehen, ernst zu nehmen, ja, und anzugehen und hier in die Strategie hineinzugehen und dann auch das Beratungsgeschäft darauf sozusagen aufzubauen.
Was waren denn da so ein bisschen auch diese vielleicht auch andere Schwierigkeiten, die ihr gehabt habt, wenn man da neu in dieses Thema hineinkommt und man denkt sich, man wird damit konfrontiert und es gibt so viele, also extrem viele Themen, wo man sagt, dass man das selbst so sagt, okay, das prägen wir in unserer eigenen Unternehmenskultur, damit wir das Wissen auch weitergeben können.
Ja. Ja, also.
Wo fangen wir an?
Also es gibt ja in meiner Funktion mehrere Ebenen. Ich bin ja da zuständig quasi und in der Verantwortung für Wien und 10 weitere Standorte, aber auch global. Die Probleme sind oftmals deckungsgleich, Makro wie Makro. Denn es geht um Menschen, es geht um Kultur, ja, es geht um Aufbrechen von Gewohnheiten. Ja, es geht um Hinterfragen von Abläufen, die vielleicht sogar gut funktionieren. Und es geht um eine wirklich umfassende Bewusstseinsschaffung. Ja. Und das war das eine Thema, ja, dass wir gesagt haben, so, wir müssen tatsächlich an das Thema heran, aber brauchen dafür breite Unterstützung. Ja, das schaffst du nicht nur weil du ein jetzt Nachhaltigkeitsteam etablierst im Unternehmen. Ja. Weil jeder einzelne Bereich des Unternehmens muss mitziehen. Ja. Regeln sind schön. Wir machen als Anwälte gerne Regeln, ja, und verschriftlichen diese. Aber umsetzen müssen diese Menschen. Ja, und diese Menschen muss man abholen. Die müssen sich mit dieser Initiative in irgendeiner Form identifizieren. Also das ist ein großes Thema, das aber, Spoiler, nie aufhört, ja, weil du im permanenten Austausch sein musst und in der permanenten Bewusstseinsschaffung, und du darfst die kulturellen Unterschiede hier nicht unterschätzen. Ja. Von Land zu Land sind andere Gewohnheiten, bestehen andere Gewohnheiten, es bestehen andere Abläufe, es bestehen andere, wie soll ich sagen, Befindlichkeiten. Mhm. Ja. Wenn wir über Thema Mobilität geredet haben, haben wir gesagt, ja, wir schaffen Scooter zum Beispiel an in Österreich und anderen Ländern. Das kannst du in Dubai nicht machen, ja, oder in recht warmen Ländern. Ja, und. Also das ist nur ein sehr, sehr simples Beispiel. Aber es gibt kein One Size Fits All. Ja. Ja. Also du brauchst wirklich die Courage, den Mut und die Bereitschaft, tatsächlich gewisse Dinge unterschiedlich in gewissen Ländern sozusagen zu etablieren und umzusetzen. Und dann das Thema Daten. Ich meine, das ist das Thema, ja, die Datenqualität, die Verfügbarkeit der Daten, um diese Daten vergleichbar zu machen, weil ohne Daten kannst du nicht wirklich du kannst eine Strategie aufsetzen, aber eine effektive, ja, eine sogenannte Impactful-Strategie geht nur mit einer gewissen Datenqualität. Und das war auch eine sehr große Herausforderung. Ja. Wir mussten teilweise Systeme im Accounting umstellen, ja. Und. Also das war auch tatsächlich eine etwas größere Aufgabe, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich definitiv. Vor allem auch, wie du es angesprochen hast, eben, dass man eben auch so viel für unterschiedliche Länder und Kulturen auch managen muss. Einerseits natürlich eine Schwierigkeit natürlich, man muss sich auf so viele unterschiedliche Gegebenheiten von den länderspezifischen Vorgaben etc. einstellen. Andererseits hilft euch das auch in der Beratung dann, dass man auch so viel lernen kann durch andere Kulturen, wie die das machen. Habt ihr auch diese Momente gehabt, wo du dachtest, wow, das ist eigentlich spannend, dass die das in einem Land schon machen, das könnte auch bei uns funktionieren?
Ja, na absolut. Also wir sind ja, unsere klassische Beratung ist ja wirklich international. Ja. Also wir beraten Unternehmen, die einen Fußabdruck in vielen Ländern haben. Mhm. Ja. Und daher ist es für die ganz besonders wichtig, dass wir wissen, welche Herausforderungen, ob klein oder groß, sie erwarten in der Umsetzung der Strategie, jetzt unabhängig von dem rechtlichen Thema, ja, was sie erwartet, was sie kulturell erwartet, ja, was umsetzt ist, was auf Widerstand stoßen wird und so weiter und so fort. Also das ist sogar ganz, ganz wichtig gewesen, weil wir konnten damit auch sagen, also wir haben ja einen ähnlichen Fußabdruck, wir sind in 50 Ländern, ja, und darunter sind durchaus sozusagen auch exotische Länder, wenn ich so sagen darf, ja, haben das so und so gemacht, ja, haben so und so die Teams zusammengestellt, haben eher einen Fokus auf die Ebene XY gelegt und nicht jetzt nur auf C-Level und so weiter und so fort. Ja. Also das ist sehr hilfreich sogar.
Mhm. Jetzt hast du auch schon dieses Wort Strukturen aufbrechen genannt, auch ein bisschen diese Widerstände ein bisschen haben. Ja. Wie ist es jetzt auch in der Sensibilisierung zu den Unternehmen? Und wenn die Unternehmen zu euch kommen, dass man bei denen die Strukturen aufbricht, weil bei denen ist ja auch vieles voll, auch wie du auch sagst, vieles funktioniert vielleicht dann auch schon. Ja. Aber man sagt dann, eigentlich gibt es da Punkte, die gut wären, auch um Langfristigkeit, natürlich eben Wettbewerbsfähigkeiten, Erfolgsmaßnahmen zu haben im Unternehmen. Wie schafft man es da auch, die Unternehmen da so zu sensibilisieren und sagen, hey, das ist ein guter Schritt, das zu tun.
Also, wenn ich das so sagen darf, ich zitiere mich selbst manchmal, ich habe eine 2R-Regel, ja, die Double R-Rule, sage ich immer. Mhm. Es gibt zwei Dinge, die Menschen und Massen wirklich ad hoc auch mobilisieren können. Ja. Das sind Regularien, ja, und Religion. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, ich hoffe nicht zu überheblich, aber rechtliche Rahmenbedingungen sind nun mal für die Masse da. Ja? Also sprich mit Recht und mit Argumenten von Rechtskompetenz Compliance und Rechtssicherheit und Vermeidung von Rechtsrisiken, ja, kommt man natürlich bei Mandanten schon sehr weit, dass man sagt, bitte, die Stabilisierung der Lieferkette ist unumstößlich, ja, die Diversifizierung sozusagen im Unternehmen ist unumstößlich, das Ausweichen und sozusagen Minimieren von Prozessrisiken, ja, die wir ja auch sehen, die immer größer werden, die Vermeidung des Risikos und der Schutz des Vorstandes, ja, oder von Geschäftsführern ist ein Argument. All diese Argumente kann man natürlich sehr gut nutzen, aber es hängt auch sehr stark vom Mandanten ab. Ja. Es gibt Mandanten, die waren schon immer Pioniere in dem Bereich. Ja. Da hast du natürlich eine ganz andere sozusagen Situation als bei Mandanten, die sich erst auf dem Weg machen oder gar das nur als Box-Ticking und Compliance-Aufgabe sehen. Ja. Denen sage ich, dass sie, ja, sie haben vielleicht eine Rechtscompliance geschaffen oder überhaupt eine Compliance geschaffen, aber das bringt das Unternehmen nicht voran. Ja, weil wir, und das sehen wir immer mehr, auch durch diese geopolitischen Schwierigkeiten, ja, und Krisen, in denen wir uns befinden, und Konflikte zeigen uns, wie wichtig es ist, nachhaltig, ja, und nachhaltig ist das, glaube ich, wichtigere Wort hier, eine nachhaltige, langfristige Struktur aufzubauen, die dein Unternehmen am Leben erhält und hoffentlich auch zukunftssicher macht.
Ja, ja. Stichwort Resilienz natürlich dann auch in der Hinsicht.
Absolut, absolut. Ja. Das ist auch etwas, was wir immer wieder sagen. Wir sagen, das ist eine Chance. Ja. Natürlich ist sie ein enormer am Anfang, gerade wenn du zum Beispiel Reporting-Pflichten und so weiter hast. Ja. Ein enormer Aufwand, Ressourcenaufwand, ja, Zeit und Geld und so weiter und so fort, alles verstanden. Aber es ist, wenn man schon diese Aufgabe macht und machen muss, sollte man sie auch als Chance begreifen. So, ich habe so viele Mandanten, die sagen, nach diesem Reporting-Exercise, ja, haben sie einen ganz anderen Blick auf ihr Unternehmen bekommen, ja, und ganz andere Einblicke gewonnen mit einer ganz anderen Datenqualität, ja, die ihnen eine ganz andere Entscheidungsperspektive eröffnet. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und bei uns war es genauso. Ja, also jetzt im Kleinen und auf uns bezogen war das genau dieselbe Erfahrung.
Merkt man dann auch schon mehr, dass dieser Strategiefaktor von Nachhaltigkeit einfach jetzt auch immer stetig ansteigt, dass einfach Unternehmen schon automatisch auf euch auch zukommen und sagen, hey, wir müssen oder wollen das auch bei uns einprägen, weil wir sehen das bei anderen, dass das gut funktioniert.
Ja, ja, also ja, und da auch da kommt es ein bisschen darauf an. Wie gesagt, wir haben Pioniere auch in Österreich zum Glück, ja, Unternehmen, die wirklich auch ohne auf einen Rechtsrahmen zu warten, hier vorgeprescht sind und dieses Thema für sich als für ihr Unternehmen als essentiell etabliert haben, ja, erfasst und etabliert haben. Aber wir haben natürlich auch eine breite Masse von Unternehmen, die auch sagen, auch ressourcenbedingt, ja, dass sie einen gewissen Rechtsrahmen brauchen. Also in Ländern, wo das Rechtssystem entwickelter ist, ja, und da muss ich leider sagen, dass wir in Österreich Aufholbedarf haben, ja, ist es für Unternehmen leichter, ja, weil die auch ganz andere Förderungen bekommen und so weiter. Deswegen in den Ländern, ja. Ja, da haben wir auch eine ganz andere Anfrage. In manchen Ländern, teilweise auch in Österreich, muss da noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, weil, wie gesagt, auch der Rechtsrahmen fehlt. Ja. Es ist eine große Unsicherheit. Das haben wir ja auch auf EU-Ebene jetzt gesehen mit Omnibus und so weiter und so fort. Richtig. Unternehmen sagen, jetzt investiere ich, aber morgen ist schon wieder alles anders. Ja. Wo ist die Rechtssicherheit? Ja? Wo ist die Langfristigkeit in der Planung? Und das ist halt und gleichzeitig Ressourcensensibilität, ja, auch eben durch die Situation geprägt, dass man sehr viele Krisenherde zu bewältigen hat, da sind Unternehmen dann schon zurückhaltender, ja, die das nicht unmittelbar jetzt als Business Case für sich begreifen.
Ja, ja. Also auch dieses Stichwort Planungssicherheit. Absolut. Wie schwierig ist das dann? Weil einerseits sind die Unternehmen da, die sagen, ja, boah, zu viel Regulatorik, wir kommen nicht nach. Ja. Andererseits der Wunsch, hätten schon gerne klare Rahmenbedingungen, damit wir uns orientieren können. Ja. Das ist ja ein sehr schwieriges Thema. Du hast ja auch Omnibus angesprochen. Ja. So, es ändern sich dann viel zu sehr. Was würde man dann auch, also eure Praxiserfahrung, da wirklich brauchen und benötigen, damit die Unternehmen da langfristig gut arbeiten können, auch in der Hinsicht?
Also bevor ich auf die konkrete Frage antworte, also ich kann nur allen Unternehmen empfehlen, ja, die hier Ressourcen bereits aufgebaut haben, das ist nicht verschwendet. Nochmal, wenn man diese Reporting-Aufgabe macht, ja, hat man ganz andere Informationen zum eigenen Unternehmen, ganz andere Informationen zur Lieferkette und so weiter. Du kannst mit Risiken ganz anders umgehen. Also bitte das nicht, und das sage ich auch meinen eigenen Mandanten, ja, die davon auch betroffen waren, das ist keine Verschwendung und keine Aufgabe, die umsonst gemacht wurde. Ganz im Gegenteil. Ich rate sogar dazu, auf den Gesetzgeber nicht zu warten, ja, sondern weiter sozusagen auf diesem Weg weiter zu gehen, ja, und das Unternehmen tatsächlich strategisch danach auszurichten. Aber was brauchen wir? Wir brauchen, und das ist jetzt keine, ich meine, eine Anwältin, für eine überraschende Antwort für eine Anwältin, wir brauchen einen funktionierenden Rechtsrahmen, ja, ja. Der nicht, dieser Rahmen sollte keine Bürokratien aufbauen. Ich hatte auch einmal, hatte die Ehre, bei einer Sitzung der Vereinten Nationen sozusagen eingeladen gewesen zu sein und habe dort auch vor Jahren eine Keynote dazu gehalten. Ja? Regulierung versus Deregulierung und Abbau von Bürokratie. Ja, damals hat noch jeder gesagt, das ist völlig Irrsinn. Ja? Wir brauchen mehr Regularien, die in die Richtung gehen. Ja, aber das Problem ist, wir brauchen klare Regularien und wir brauchen einen Bürokratieabbau. Denn Unternehmen, nochmal, sind leider Gottes in einer Zeit, wo Ressourcen nicht einfach so eingesetzt werden können. Ja, es sind so viele Themen. Wir haben das Thema mit AI und so weiter und so fort. Geopolitische Themen. Ja. Man muss sehr genau mit Bedacht sich ganz genau überlegen, wo setze ich welche Ressource ein. Um die Ressourceneffizienz zu steigern, braucht es klare Regeln und klare Frameworks, ja, die ganz konkret sagen oder vorgeben oder guiden, in welche Richtung es gehen soll. Wenn Regularien nicht miteinander kommunizieren, wir haben Fälle, gerade in wirklich high regulated sectors, ja, nicht? Also da gehört auch Pharma und andere Sektoren gehören da dazu, wo es fast schon eine ganz massive Überregulierung gibt. Ja? Gerade dort werden oftmals transformative Schritte, die Unternehmen setzen wollen, im Bereich Nachhaltigkeit auch blockiert von bestehenden Regularien. Okay. Ja? Man braucht kommunizierende Gefäße, wie man so schön sagt. Ja, diese rechtlichen Rahmenbedingungen müssen miteinander sprechen, müssen die Wirtschaft in den Fokus setzen. Es geht nicht anders.
Richtig.
Ja, und die Wirtschaft ist ein ganz massiver und wichtiger Stakeholder. Das ist auch das, wir haben eine Kooperation mit den Vereinten Nationen. Dazu kommen wir wahrscheinlich später, wenn wir über strategische Partner vielleicht sprechen. Auch da sage ich immer, der Private Sector, dieser Stakeholder muss am Tisch sitzen. Ja, die Unternehmen sind ein Schlüssel für die Transformation von ganzen Wirtschaften, ja, im Bereich Nachhaltigkeit. Und daher meine Bitte auch hier, wenn ich eine Bitte äußern darf, sehr an gerne, den Gesetzgeber, bitte klare, tatsächlich implementierungsfähige, ja, und die Wirtschaft fördernde Regularien ins Leben zu rufen.
Welche regulatorischen Entwicklungen beschäftigen denn eure Mandantinnen jetzt aktuell besonders? Was sind so Themen, wo ihr sagt, das ist jetzt dieses Jahr oder auch die kommenden Jahre wird entscheidend sein oder in der Richtung, wo ihr sagt, das ja, ist einfach ein aktuelles Thema, mit dem sie sich beschäftigen oder auseinandersetzen sollten oder müssen?
Ja, also da gibt es natürlich eine Vielzahl an Themen. Ich werde nur auf Hauptblöcke sozusagen eingehen, aber ich habe mir mal angesehen, und das sind nur die Daten, die verfügbar sind. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, wurden ungefähr 600 neue Regularien weltweit erlassen im Bereich Nachhaltigkeit. Ja. Das ist für ein international tätiges Unternehmen ganz schön viel. Und dazu kommen dann noch Verordnungen und so weiter und so fort, Gesetze, Verordnungen und so weiter und so fort, ja, Richtlinien. Daher ist das schon ein eine sehr große Aufgabe für ein international tätiges Unternehmen zu bewältigen. In der EU beschäftigen uns natürlich Themen wie Entwaldungsverordnung ganz massiv. Ja. Auch da geht es sehr stark um die Lieferkette. Dann natürlich Lieferkettenmanagement, ja, CSDDD. Das ganze Reporting, das ist ein Riesenthema. Ja. Nach wie vor natürlich auch, wenn jetzt wir sehr stark den Scope verkleinert haben, sozusagen durch Omnibus. Aber dennoch, auch Reporting ist ein großes Thema. Human Rights Forced Labor, ja, ganz wichtiges Thema. Wir sehen da auch schon einzelne Ausflüsse dessen, ja, in einzelnen Regionen der Europäischen Union und auch einzelne Gesetze, die bereits erlassen werden auf nationaler und internationaler Ebene. Auch das wird ein Riesenthema werden. Ja. Mhm. Also das sind so die, und natürlich alles andere rund um Communications, also Credible Claims. Ja.
Richtig, Greenwashing.
Genau, völlig richtig. Pink, Blue, jede Form von Washing sozusagen, ja, zu verhindern. Auch das ist ein Riesenthema. Da sind wir, da machen wir tatsächlich sehr, sehr viel. Ja. Tue Gutes und rede darüber ist natürlich hier das Prinzip der Stunde, aber wie man das kommuniziert und ob diese Kommunikation oder das, die Behauptung, die man aufstellt, auch wirklich beweisbar, belegbar und so weiter ist, ist ein ganz anderes Thema. Auch da tut sich sehr viel und auch im Bereich nochmal ESG-Litigation. Ja? Weil die jetzigen Regularien haben ja bewirkt, dass vieles, was früher, wir bezeichnen das als Soft Law, ja, bilaterale Abkommen waren oder Bekundungen waren, sozusagen Absichtsbekundungen waren, wurden durch viele dieser Regularien in Hard Law umgewandelt, und werden verbindlich. Unternehmen, Staaten und so weiter müssen sich verantworten, ja, und da gibt es ja schon genug Entscheidungen und das wird zunehmen, auch mit dem Class Action Act, ja, auch da wird sich einiges tun. Auch das ist ein Thema, das uns sehr, sehr stark beschäftigt und die Verantwortung von Vorständen. Ja. Auch da sehen wir ja, es gibt ja zum Beispiel NGOs, ja, die sich in Unternehmen einkaufen, börsennotierte Unternehmen einkaufen, um als Shareholder dann sozusagen gewisse Entscheidungen im Unternehmen in Richtung nachhaltiges Wirtschaften sozusagen herbeizuführen. Auch diese Themen, aber ich könnte da ewig drüber
reden. Da ist einiges das Jahr. Ja. Ich meine, das mit der MCO, die steht ja auch dann quasi noch an dieses Jahr. Also es ist ja eigentlich noch in der Hinsicht. Genau. Ist ja noch einiges vor. Jetzt soll ich ein bisschen zurückkommen auf euer oder auf euch, auf CMS, weil du vorhin die strategischen Partnerschaften schon angesprochen hast. So, welche Eigeninitiative oder Maßnahmen setzt man da jetzt auch selbst oder welche Partnerschaften hat man da, um da eben auch immer am neuesten Stand zu bleiben, beziehungsweise selbst dann eben voranzugehen und sagen, okay, wir müssen uns damit ja auch auseinandersetzen, damit wir unsere Kunden und Mandanten gut beraten können.
Ja, absolut. Also der technische Schulterschluss ist da wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade zum Beispiel, weil wir Entwaltungsverordnung gesagt haben, hier sind ganz andere Datensätze gefordert. Die können wir sind Rechtsberater, im klassischen Sinne, Trusted Advisor natürlich, im Idealfall, wir können diese Daten nicht liefern, weil wir diese technischen Lösungen nicht haben. Ja. Da sind wir zum Beispiel mit einem Service Provider Live.io eine Partnerschaft eingegangen, mit denen gemeinsam beraten wir unsere Mandanten, wir decken den rechtlichen Teil ab, die sozusagen helfen mit den technischen Schwierigkeiten, mit der Datenbeschaffung und so weiter. Das ist so ein Beispiel, wo wir in den quasi technischen Schulterschluss gegangen sind. Davon unabhängig, und darauf bin ich, glaube ich, ganz besonders stolz, haben wir einige Pro Bono-Initiativen ins Leben gerufen, wo wir uns strategische Partner herausgesucht haben und gesagt haben, wir wollen hier tatsächlich auch unsere Verantwortung ernst nehmen und das nicht nur quasi für uns als Business Case begreifen, sondern auch hier ein Stakeholder sein, der Transformation mitprägt und hilft sozusagen, dass diese auch stattfindet. Ich habe erwähnt, wir haben hier eine Kooperation, sind wir eingegangen mit den Vereinten Nationen zum Beispiel, wo wir gerade ein Projekt betreuen, wo es um nachhaltiges Manufacturing im Bereich Pharmaindustrie geht zum Beispiel. Ja. Dann haben wir, und das war, glaube ich, in unserer Geschichte als CMS, das größte Pro Bono-Projekt, das wir jemals gemacht haben. Wir waren einer der zwei Lead Counsel für die COP28. Das war Delivering the COP28. Ja. Da haben wir kostenlos beraten mit einem Team von, glaube ich, 180 Anwälten.
Wow.
Ja, und darauf sind wir wirklich tatsächlich stolz, weil wir gesagt haben, wir empfinden diese Konferenz als notwendig, um Transformation, sozusagen der Transformation den Weg zu ebnen. Deswegen sind wir auch bereit, hier tatsächlich diese Verantwortung ernst zu nehmen und haben auch dieses Pro Bono-Projekt ins Leben gerufen. Wir sind seit COP26 sehr stark involviert bei den Klimakonferenzen. Jetzt wird ja die COP in der Türkei sein und das ist ja meine sozusagen zweite Heimat. Mhm. Ja, ich bin ja türkischer Abstammung und da sind wir auch sehr, sehr stark involviert und auch wieder pro bono. Ja, wir haben eine wieder pro bono sozusagen Partnerschaft jetzt erst lanciert mit World Business Council for Sustainable Development, die ihr besonders gut kennt.
Natürlich, also genau.
Ja, das sind auch unsere Partner, da sind wir sehr viel im Bewusstsein schaffen, im Ausbilden der Mitglieder und so weiter und so fort, im Besprechen neuer Strategien, neuer Lösungen, ja, wo Recht natürlich auch eine wichtige Rolle spielt in der Transformation. Mit derlei Projekten versuchen wir tatsächlich auch unser Wissen, wie soll ich sagen, in diese Organisationen hineinzutragen, genau. Ja, um denen zu helfen, hier auch mit ihren Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen und zu ihren Ressourcen durch unsere Pro Bono-Aktivität sozusagen einen sinnvollen Beitrag sozusagen zu leisten.
Genau, und auch up-to-date natürlich immer zu bleiben, weil es doch eben viel ändert.
Absolut, absolut. Im Austausch mit den Mitarbeitern zu sein, Mitglieder zu sein. Ja. So wie jetzt auch, wenn du mich fragst, warum sind wir Mitglied von Respect, auch da geht es darum, der Austausch, die Vernetzung. Ja. Oftmals fallen einem, ich sage immer, don't reinvent the wheel. Ja. Wenn es schon eine Lösung gibt, dann ist es sozusagen sehr sinnig und sinnstiftend, diese Lösung vielleicht auch selbst auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil vieles dieser Themen sind neu. Ja. Die Regularien sind neu auf EU-Ebene.
Komplett, ja, das ist das. Ja.
Und die Frage ist oft, wie macht man das eigentlich? Mhm. Wie setzt man das um, um eben compliant zu sein? Oder wie löst man ein Problem hinsichtlich Struktur? Wie sollte man eine, es gibt auch Mandanten, die sagen, wie sollte ich denn mein Nachhaltigkeitsteam aufsetzen? Ja? Wer sollte hier in die Verantwortung gehen? Was für ein Budget sollte ich überlegen? Wo sollte wer sitzen? Ja. Auch diese Dinge sind natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man die schon sozusagen erprobt hat und von einem anderen Mitglied sozusagen oder einem anderen Unternehmen sich da ein Beispiel auch daran nehmen kann. Ja,
ja, du hast sehr schön unser Netzwerk auch angesprochen. Inwiefern hilft euch denn auch dieser Austausch, dass ihr euch sagt, ihr könnt sich im Respect-Netzwerk da mit anderen Unternehmen, aber auch vielleicht mit anderen Rechtsanwaltskanzleien auseinandersetzen, die einfach auch mit ähnlichen Themen zu tun haben, wo ihr denkt, hey, das ist eigentlich spannend, sich da auszutauschen. Gab es da konkret auch mal Hilfestellung, wo ich sage, hey, da hat euch das Respect und das Netzwerk auch geholfen?
Ja, also meine Chief Sustainability Officerin, die ist da immer ganz happy, ja, wenn sie mit anderen CSOs in Austausch gehen kann. Ja, eben im Bereich Datenerfassung und so weiter. Wie löst man welchen, das ist jetzt ein Detail, ja, aber wie löst man welche Datensatz, ja, oder Datenerfassungspunkt und so weiter und so fort. Oder gibt es technologische Lösungen für das eine oder andere? Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal überlegt, eine Kooperationslösung sozusagen, eine technische Kooperations-Project-Management-Lösung anzuschaffen, auch vor allem für unsere Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Da gab es dann Austausch und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schon sehr wertvoll. Ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen auch zum Ende der Episode kommen und ein bisschen auf Vorausblicken, das ist schon gesagt, was man sich auch ein bisschen auch wünschen würde. Ja. Wenn wir jetzt auch so sagen, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Jahre, was sollte denn noch vielleicht auch ein bisschen so Politik etc. auch tun, um hier möglichst für eine gute Planungssicherheit zu sorgen und eure Arbeit zu erleichtern, aber auch die der Unternehmen, die sich da nachhaltig aufstellen wollen?
Ja, ich wünsche mir von der Politik eine Vorbildrolle. Ja. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass Nachhaltigkeit sehr negativ belegt ist. Ja, es wird als Aufwand, Kosten, sozusagen Komplexität und so weiter empfunden. Viel zu selten reden wir über Chance. Mhm. Viel zu selten reden wir über tatsächlich, wie soll ich sagen, Resilienz. Ja, das hast du auch vorhin schon angesprochen. Viel zu selten reden wir über die Opportunity und die Sicherheit für das eigene Unternehmen. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass wir da einen Fokus drauf legen und ich würde mir auch Mut zu, wie gesagt, klaren und tatsächlich teilweise auch wirklich eine Vorreiterrolle zu übernehmen im Bereich der Gesetzgebung. Ja. Mut sozusagen hier Transformation mitgestalten zu wollen und Klarheit. Klarheit ganz, ganz wichtig. Ja. Solange die Unternehmen keine Klarheit haben, führt das zu einer, ich sage immer, Overheating des Systems, ja, zu einer tatsächlich mangelnden Planungssicherheit, so wie du angesprochen hast. Also das wär, wären meine bescheidenen Wünsche, wenn ich sie so äußern darf.
Ja, da würde ich mir natürlich wünschen, dass die alle in Erfüllung gehen. Das wäre natürlich wunderschön. Ich hoffe, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger hören mit und haben das Gespräch mitverfolgt, um da an die richtigen Lösungen zu arbeiten. Also von dem her hoffe ich mal, dass das in eine positive Richtung sich dann entwickeln wird. Ja, Döne, dann ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst bei uns im Podcast. Jetzt für alle, die noch ein bisschen Informationen zu CMS haben möchten, wo könnte man sich denn zu euch noch informieren? Wo gibt es da noch Infos etc.?
Ja, also ganz klassisch natürlich auf der Webseite. Wir sind aber ganz gut auch vernetzt, aufgestellt auf LinkedIn. Wir haben einen eigenen Nachhaltigkeits-Account dort. Ja. Also und ganz klassisch, wie gesagt, einfach sich auch gerne bei mir melden, falls man mehr Informationen haben will. Oder bei euch, um sich bei mir zu melden.
Sehr
Ihr
gern,
habt ja auch unsere Daten.
Wir vernetzen
also
gerne.
Mannigfaltige Möglichkeiten, ja.
Wunderbar. Na, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das wirklich sehr interessante Gespräch und wünsche noch viel Erfolg bei den weiteren Projekten und hoffe, dass es an den Regulatorien etc. weitergearbeitet wird, dass ihr auch gut arbeiten könnt, um Unternehmen gut zu beraten.
Herzlichen Dank. Danke dir.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mehr über Respect erfahren wollt, dann schaut gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort findet ihr alles zu unseren Formaten, Initiativen, aber auch alle Infos zu einer Mitgliedschaft. Würde uns natürlich auch freuen, euch irgendwann in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig.
Respect.